From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Zu dieser Konferenz begehen wir gleichzeitig das 75-jährige Jubiläum des Wohlfahrtsprogramms der Kirche. Was für eine wunderbare Gelegenheit. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christensen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Frohlockt, der Herr regiert« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Ehre sei unserem Herrn«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Allen F. Packer von den 70ern.
Unser heiliger Vater, wir danken dir heute für die Gelegenheit, dass wir bei dieser Generalkonferenz anwesend sein können. Wir danken dir für das Evangelium deines Sohnes, das uns gegeben wurde, um uns zu helfen zu verstehen, wie wir zu dir zurückkehren können. Wir sind dir dankbar für den Plan, für die Lehre und das Wissen, das uns hilft, wenn wir versuchen, uns für deine Segnungen vorzubereiten und zu dir zurückzukehren. Wir danken für die Priestertumsführer, die berufen sind, die Kirche zu führen, Präsident Monson und die erste Präsidentschaft und die 12 und die anderen führenden Beamten, die in der ganzen Welt berufen wurden. Wir danken für das Priestertum, das ihnen gegeben wurde. Wir bitten, während wir am Anfang dieser Konferenz zu dir beten, dass dein Geist bei uns sein kann, dass diejenigen, die sprechen, die Fähigkeit haben werden, das mitzuteilen, was sie vorbereitet haben, dass wir das hören und erinnern werden, verstehen und es anwenden können und dass die Grundsätze Teil von uns werden, damit wir dein Werk vorwärts bringen möchten und uns vorbereiten. Wir bitten um deinen Segen, dass wir unseren Glauben vereinigen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor die Worte aus Prophetenmund. Nach dem Lied hören wir von Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 12 Apostel. Danach wird Schwester Jean Stevens, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, zu uns sprechen. Wir freuen uns im Anschluss daran, von Elder Walter F. Gonzalez von der Präsidentschaft der 70er zu hören. Präsident Monson.
Als dieses Gebäude geplant wurde, dachte ich, das kriegen wir nie voll. Und sehen Sie sich das jetzt an. Meine lieben Brüder und Schwestern, wie gut es doch ist, wieder einmal zusammen zu sein. Zu Beginn der 181. Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die letzten 6 Monate scheinen schnell vergangen zu sein. Ich war mit etlichen Aufgaben beschäftigt. Eine der großen Segnungen in dieser Zeit war die erneute Weihung des schönen Laie-Hawaii-Tempels, der fast 2 Jahre lang umfangreich renoviert worden ist. Dabei begleiteten mich Präsident Henry B. Eyring und seine Frau, Elder Quentin L. Cook und seine Frau, sowie Elder William R. Walker und seine Frau. Am Abend vor der erneuten Weihung, die im November stattfand, sahen wir 2000 jungen Leuten aus dem Tempeldistrikt zu, die in das Canon-Zentrum auf dem Campus der BYU Hawaii gekommen waren, um dort für uns aufzutreten. In der Aufführung mit dem Titel »Der Versammlungsort« wurden kreativ und meisterhaft bedeutende Ereignisse aus der Geschichte der Kirche am Ort und aus der des Tempels nacherzählt. Es war ein wunderbarer Abend. Am nächsten Tag gab es einen geistigen Höhepunkt, als der Tempel in 3 Sessionen erneut geweiht wurde. Der Geist des Herrn war in reichem Maße bei uns. Wir bauen weiterhin Tempel. Ich freue mich, heute Morgen 3 weitere Tempel ankündigen zu dürfen, für die Grundstücke beschafft werden und die in den kommenden Monaten und Jahren an folgenden Standorten errichtet werden: Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho und Winnipeg in Manitoba in Kanada. Sie werden unseren Mitgliedern in diesen Gebieten sicherlich ein Segen sein. Jedes Jahr werden in den Tempeln Millionen heilige Handlungen vollzogen. Mögen wir weiterhin treu diese heiligen Handlungen vollziehen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere lieben Verstorbenen, die dies nicht selbst tun können. Die Kirche leistet nach wie vor humanitäre Hilfe im Katastrophenfall. Gerade erst haben wir uns von Herzen mit unserer Hilfe Japan zugewandt. Nach dem verheerenden Erdbeben und dem Tsunami dort und den atomaren Gefahren, die daraus entstanden sind. Wir haben über 60 Tonnen Bedarfsgüter versandt, darunter Lebensmittel, Wasser, Bettzeug, Hygieneartikel, Bekleidung und Brennstoff. Unsere jungen Alleinstehenden haben ihre Zeit geopfert, um über das Internet, soziale Medien und andere moderne Kommunikationsmittel vermisste Mitglieder ausfindig zu machen. Die Mitglieder liefern mit von der Kirche gestellten Motorrollern Hilfsgüter in Gebiete, die mit dem Auto schwer zu erreichen sind. In mehreren Pfählen und Gemeinden in Tokio, Nagoya und Osaka sind Dienstprojekte eingerichtet worden, um Pakete mit Hygieneartikeln und Putzzeug zusammenzustellen. Bislang sind von über 4.000 Helfern mehr als 40.000 Einsatzstunden geleistet worden. Unsere Hilfe wird in Japan und in allen anderen Gebieten, wo Bedarf besteht, weitergehen. Meine Brüder und Schwestern, ich danke Ihnen für Ihren Glauben und Ihre Hingabe ans Evangelium, für die Liebe und das Mitgefühl, das Sie einander beweisen, und für die Dienste, die Sie in Ihren Gemeinden und Zweigen und Pfählen und Distrikten leisten. Vielen Dank auch dafür, dass Sie so treu Ihren Zehnten und die Opfergaben zahlen und dass Sie sich so großzügig an den übrigen Fonds der Kirche beteiligen. Am Ende des Jahres 2010 dienten 52.225 Missionare in 340 Missionen auf der ganzen Welt. Die Missionsarbeit ist für das Reich des Herrn das Lebensblut. Ich möchte Ihnen vorschlagen, doch vielleicht eine Spende an den allgemeinen Missionsfonds der Kirche zu entrichten, wenn es Ihnen möglich ist. Meine Brüder und Schwestern, wir freuen uns nun auf die Botschaften, die uns heute und morgen verkündet werden. Diejenigen, die zu uns sprechen werden, haben bei der Vorbereitung ihrer Botschaft nach Hilfe und Weisung vom Himmel getrachtet. Mögen wir mit dem Geist des Herrn erfüllt sein und erbaut und inspiriert werden, wenn wir nun zuhören und lernen. Dafür bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, überall in der Welt, heute Vormittag haben wir uns versammelt, um der Stimme eines Propheten zu lauschen. Ich bezeuge, dass die Stimme, die wir soeben gehört haben, die Stimme des lebenden Propheten Gottes ist, den wir heute auf der Erde haben, Präsident Thomas S. Monson. Wie sehr profitieren wir doch von dem, was er uns lehrt und vorlebt. In diesem Jahr haben wir alle die Gelegenheit, uns mit den Worten der Propheten im Neuen Testament zu befassen. Das Alte Testament beschäftigt sich mit Propheten und einem Volk. Das Neue Testament hingegen stellt das Leben und den Einfluss des einzigen Menschen in den Mittelpunkt, der sowohl mit göttlichen als auch menschlichen Eigenschaften auf die Erde kam, unseren Heiland und Erlöser Jesus Christus. Die heutige Welt ist voller Menschenlehren. Da vergisst man leicht den hochwichtigen Bericht über das Leben und Wirken des Heilands, das Neue Testament, oder verliert den Glauben daran. Dieses heilige Buch bildet den Mittelpunkt der in heiligen Schriften verzeichneten Geschichte, sowie der Erretter der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wir müssen uns dazu verpflichten, es zu studieren und zu schätzen. Unschätzbare Perlen der Weisheit warten nur darauf, entdeckt zu werden, wenn wir uns mit dem Neuen Testament beschäftigen. Ich lese immer gern den Bericht von Paulus, wie er umherreist, die Kirche aufrichtete und auch besonders das, was er Timotheus nahebrachte. Im 4. Kapitel seines Briefes an Timotheus schreibt Paulus, das sollst du anordnen und lehren. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, wie wir damit beginnen oder fortfahren, den Gläubigen ein Vorbild zu sein, als durch unsere Sabbatheiligung. Als die Erde am Anfang erschaffen wurde, wurde ein Tag von den anderen abgehoben und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. An diesem Tag ruhte sich selbst Gott von seiner Arbeit aus und er erwartet, dass seine Kinder es ihm gleich tun. Den Kindern Israel gab er das Gebot, Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn dein Gott geweiht. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Zur Sabbatheiligung gehört auch immer der Gottesdienst. Nachdem Adam und Eva sterblich geworden waren, wurde ihnen geboten, dass sie den Herrn, ihren Gott, anbeten sollten und die Erstlinge ihre Herden dem Herrn als Opfer opfern sollten, als Sinnbild für das Opfer des einzig Gezeugten des Vaters. Das Tieropfer erinnerte die Nachkommen Adams daran, dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, eines Tages sein Leben für uns als Opfer darbringen würde. Während seines Lebens sprach der Heiland immer wieder von diesem Opfer. Am Vorabend seiner Kreuzigung erfüllten sich seine Worte. Er hatte seine Jünger in einem Obergemach versammelt, fern aller weltlichen Ablenkung, und führte dort das Abendmahl ein. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Von dieser Zeit an war das Sühnopfer Christi das große und letzte Opfer. Als der Herr nach seiner Auferstehung auf dem amerikanischen Kontinent erschien, übertrug er seinen Jüngern das Priestertum und führte das Abendmahl mit den Worten ein, und dies sollt ihr immer bedacht sein zu tun. Ja, wie ich Brot gebrochen und es gesegnet und es euch gegeben habe. Und es wird dies dem Vater ein Zeugnis sein, dass ihr immer an mich denkt. Und wenn ihr immer an mich denkt, wird mein Geist mit euch sein. Es ist bemerkenswert, dass die Sabbatheiligung und das Abendmahl selbst im dunklen Zeitalter des Abfalls vom Glauben auf vielerlei Weise weiter praktiziert wurden. Als das Evangelium wiederhergestellt wurde, erschienen Joseph Smith und Oliver Cowdery drei der Apostel, die das Abendmahl als erste vom Herrn erhalten. Petrus, Jakobus und Johannes stellten die Priestertumsvollmacht wieder her, die erforderlich ist, um den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi das Abendmahl spenden zu können. Diese Priestertumsvollmacht, die der Heiland seinen Propheten und Aposteln übertragen hat und die von diesen auf uns übergegangen ist, befindet sich auch heute auf der Erde. Junge Priestertumsträger überall in der Welt machen sich würdig, die Macht des Priestertums ausüben zu können, indem sie die Gebote aufrichtig halten und nach den Grundsätzen des Evangeliums leben. Diese jungen Brüder, die ihre Hände und ihr Herz geistig reinhalten, bereiten das Abendmahl vor, segnen es und teilen es aus, so wie der Herr es getan und vor über 2000 Jahren festgelegt hat. Die Teilnahme am Abendmahl steht im Mittelpunkt der Sabbatheiligung. Im Buch Lehre und Bündnisse gebietet der Herr uns allen, und damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlungen darbringen. Denn wahrlich, dies ist der Tag, der dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu ruhen und dem Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten. Und an diesem Tag sollst du nichts anderes tun. Wenn wir darüber nachdenken, inwiefern der Sabbat und das Abendmahl Bestandteil unseres Lebens sind, so erwartet der Herr offensichtlich dreierlei von uns. Erstens, wir sollen uns von der Welt unbefleckt halten. Zweitens, wir sollen ins Haus des Betens gehen und unsere heiligen Handlungen darbringen. Und drittens, wir sollen von unserer Arbeit ausruhen. Wie herrlich ist es, Christ zu sein und als wahrer Jünger Christi zu leben. Über uns sagt der Herr, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Damit wir uns von der Welt unbefleckt halten, erwartet er von uns, dass wir am Sabbat weltliche Ablenkungen wie Geschäfte oder Freizeiteinrichtungen meiden. Ich glaube, er möchte auch, dass wir uns angemessen kleiden. Die Jugendlichen meinen vielleicht, Sonntagskleidung sei aus der Mode gekommen. Wenn die Sonntagskleidung jedoch von Alltagskleidung verdrängt wird, so wissen wir, dass sich dies auch negativ auf Einstellungen und Verhalten auswirkt. Natürlich müssen die Kinder nicht unbedingt bis zum Abend in Sonntagskleidung bleiben. Wenn wir sie jedoch ermuntern, sich für den Sonntag herzurichten und den Tag richtig gestalten, helfen wir ihnen, sich auf das Abendmahl vorzubereiten und den ganzen Tag davon zu profitieren. Was bedeutet es, dem Herrn unsere heiligen Handlungen darzubringen? Uns ist klar, dass jeder von uns Fehler macht. Jeder von uns hat es nötig, dem Vater im Himmel und anderen, die wir vielleicht gekränkt haben, um seine Sünden und Fehler zu bekennen und von ihnen abzulassen. Am Sabbat erhalten wir die kostbare Gelegenheit, dem Herrn diese unsere heiligen Handlungen darzubringen. Der Herr hat gesagt, aber denk daran, an diesem dem Tag des Herrn sollst du dem Allerhöchsten deine Opfergaben und deine heiligen Handlungen darbringen und deinen Brüdern sowie vor dem Herrn deine Sünden bekennen. Elder Melvin J. Ballard hat erklärt, wir wünschen uns, dass jeder Heilige zum Abendmahlstisch kommt, denn hier kann er in sich gehen, über sich nachdenken und sich darüber klar werden, wie er den Weg, den er beschreitet, korrigieren, sein Leben in Ordnung bringen und in Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche und mit seinen Brüdern und Schwestern leben kann. Wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir, dass wir willens sind, den Namen des Heilands auf uns zu nehmen und seine Gebote zu halten und immer an ihn zu denken. damit sein Geist bei uns sein kann. Auf diese Weise wird unser Taufbündnis erneuert. Der Herr hat seinen Jüngern zugesichert, denn so oft ihr dies tut, werdet ihr dieser Stunde gedenken, da ich bei euch war. Mitunter glauben wir, dass das Ausruhen von der Arbeit bedeutet, den Mähdrescher abgeschaltet auf dem Feld stehen zu lassen oder ein Schild mit der Aufschrift geschlossen an die Ladentür zu hängen. In der heutigen Welt beinhaltet Arbeit jedoch alles, was wir im Alltag machen. Dazu können geschäftliche Tätigkeiten gehören, die wir von zu Hause aus erledigen, Sportwettkämpfe und sonstige Betätigungen, die uns davon abhalten, den Gottesdienst am Sonntag zu besuchen und anderen zu dienen. Gehe mit Heiligem nicht leichtfertig um, offenbarte der Herr den ersten Mitgliedern, als wolle er uns in Erinnerung rufen, dass er seinen Jüngern bereits gesagt hatte, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Brüder und Schwestern, in diesen letzten Tagen kommt der Widersacher zum Erfolg, wenn wir in unserer Treue gegenüber dem Herrn nachlassen, seine Lehren im Neuen Testament und weiteren Heiligen Schriften nicht beachten und aufhören, ihm zu folgen. Liebe Eltern, wir müssen unseren Kindern jetzt und heute beibringen, den Gläubigen ein Vorbild zu sein, indem wir die Abendmahlsversammlung besuchen. Wenn der Sonntagmorgen naht, helfen Sie ihnen gut ausgeruht, gut angezogen und geistig vorbereitet zu sein, um beim Abendmahl von Brot und Wasser zu nehmen und die erleuchtende, erbauende, edle Macht des Heiligen Geistes zu empfangen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Familie von Liebe erfüllt ist, wenn Sie den Sabbat den ganzen Tag lang ehren und während der Woche in den Genuss seiner geistigen Segnungen kommen. Fordern Sie Ihre Söhne und Töchter auf, sich zu erheben und ihr Licht leuchten zu lassen, indem Sie den Sabbat heilig halten, damit Ihr Licht den Nationen ein Banner sei. Jetzt, wo die Jahre vorüberziehen, denke ich öfter an Sonntage, die ich als Jugendlicher und als junger Erwachsener erlebt habe. Ich weiß noch, wie ich als Diakon zum ersten Mal das Abendmahl ausgeteilt habe. Damit gab es kleine Glasbecher, die ich den Mitgliedern der Gemeinde reichte. Vor einigen Jahren wurde ein Gemeindehaus in meiner Heimatstadt umgebaut. Das Rednerpult hatte ein Fach, das seit langem versiegelt war. Als man es öffnete, kamen einige dieser kleinen Glasbecher zum Vorschein, die dort jahrelang verborgen gewesen waren. Einen habe ich zur Erinnerung geschenkt bekommen. Ich erinnere mich auch an eine grüne Truhe, die wir in der Marineinfanterie bei uns trugen. In der Truhe waren ein Holztablett und einige Packungen Abendmahlsbecher, damit wir selbst in Zeiten des Kriegs und der Not den Frieden und die Hoffnung erfahren konnten, die das Abendmahl des Herrn verleiht. Wenn ich an diese Abendmahlsbecher aus meiner Jugend denke, der eine in dem geschützten Tal, wo ich aufwuchs, der andere tausende Kilometer entfernt im Pazifik, verspüre ich tiefe Dankbarkeit, dass der Erretter der Welt bereit war, um meinetwillen den bitteren Kelch zu trinken. Und weil er das getan hat, kann ich mit dem Psalmisten sagen, du füllst mir reichlich den Becher. Ja, mit den Segnungen seines unbegrenzten und ewigen Sühnopfers. Erinnern wir uns heute am Tag vor dem Sabbat zu Beginn dieser wunderbaren Konferenz an die Segnungen und Gelegenheiten, die uns gehören, wenn wir jede Woche die Abendmahlsversammlung in unseren Gemeinden und Zweigen besuchen. Bereiten wir uns auf den Sabbat vor und verhalten wir uns so, dass wir die Segnungen, die uns verheißen sind, auf uns und unsere Familien herabrufen. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass die größte Freude, die wir in diesem Leben erhalten, darin besteht, dem Heiland zu folgen. Mögen wir seine Gebote halten, indem wir seinen heiligen Tag heilig halten. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Mit seiner großen Liebe schickt unser Vater im Himmel seine Geistsöhne und Töchter als Kinder auf diese Erde. Sie kommen als kostbare Gabe mit einem göttlichen Wesen und einer göttlichen Bestimmung in ihre Familie. Unser himmlischer Vater weiß, dass Kinder uns dabei helfen, ihm ähnlich zu werden. Wir können so viel von Kindern lernen. Diese bedeutsame Wahrheit zeigte sich vor einigen Jahren, als ein Mitglied der 70er einen Auftrag in Hongkong erfüllte. Er besuchte eine sehr arme Gemeinde, die mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und nicht für ihren eigenen Bedarf sorgen konnte. Als der Bischof die Situation darlegte, hatte die Generalautorität das Gefühl, dass die Mitglieder aufgefordert werden sollten, ihren Zehnten zu zahlen. Der Bischof wusste um ihre große Not und war nicht so sicher, wie er diesen Rat in die Tat umsetzen sollte. Er dachte darüber nach und beschloss, einige der gläubigsten Mitglieder seiner Gemeinde anzusprechen und sie zu bitten, ihren Zehnten zu zahlen. Am folgenden Sonntag ging er in die Primarvereinigung. Er erklärte den Kindern das vom Herrn gegebene Gesetz des Zehnten und fragte sie, ob sie bereit wären, von ihrem Taschengeld den Zehnten zu zahlen. Die Kinder stimmten zu und sie taten es auch. Später wandte sich der Bischof an die Erwachsenen der Gemeinde und berichtete ihnen, dass ihre glaubenstreuen Kinder während der vergangenen 6 Monate den Zehnten gezahlt hatte. Er fragte sie, ob sie dem Beispiel dieser Kinder folgen und das Gleiche tun wollten. Die Anwesenden waren so berührt von dem Opfer, zu dem die Kinder bereit waren, dass auch sie taten, was nötig war, um den Zehnten zu zahlen. Und dann öffneten sich die Fenster des Himmels. Durch das Beispiel dieser gläubigen Kinder wurden sowohl der Gehorsam als auch das Zeugnis der Gemeinde gestärkt. Jesus Christus selbst lehrte uns, die Kinder als Vorbild zu nehmen. Im Neuen Testament steht die Antwort, die er seinen Aposteln gegeben hat, als sie darüber sprachen, wer im Himmelreich der Größte sei. Jesus beantwortete ihre Frage mit einem kleinen, aber überzeugenden Beispiel. Er rief ein kleines Kind zu sich, stellte es in ihre Mitte und sagte, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Was sollen wir von den Kindern lernen? Welche Eigenschaften haben sie und was für ein Beispiel geben sie uns, das uns bei unserer geistigen Entwicklung helfen kann? Diese kostbaren Kinder Gottes kommen mit gläubigem Herzen zu uns. Sie haben großen Glauben und sind empfänglich für Eingebungen des Geistes. Sie sind ein Beispiel an Demut, Gehorsam und Liebe. Häufig sind sie die Ersten, die Liebe zeigen und anderen vergeben. Ich möchte Ihnen von einigen Erfahrungen berichten, wie Kinder uns durch ihre unschuldigen und doch so machtvollen christlichen Eigenschaften zum Guten beeinflussen können. Todd, ein kleiner, gerade 2 Jahre alter Junge, besuchte vor kurzem mit seiner Mutter ein Museum, in dem eine Sonderausstellung mit wunderschönen Bildern vom Erlöser zu sehen waren. Als sie an diesen heiligen Bildern vorbeiging, hörte sie, wie ihr kleiner Junge andächtig den Namen Jesus aussprach. Sie blickte zu ihm hinunter und sah, dass er, als er die Bilder gesehen hatte, die Arme verschränkte und den Kopf neigte. Können wir von Todd etwas über die Eigenschaften Demut, Andacht und Liebe zum Herrn lernen? Letzten Herbst beobachtete ich in Armenien einen 10-jährigen Jungen. Als er auf den Beginn der Abendmahlsversammlung wartete, bemerkte er, dass das älteste Mitglied der Gemeinde eintraf. Kurzerhand ging er zu dieser Schwester und bot ihr seinen Arm, da sie schwach auf den Beinen war. In der Kapelle begleitete er sie zur ersten Reihe, wo sie etwas hören konnte. Kann uns diese kleine gute Tat vermitteln, dass jene, die im Reich des Herrn die Größten sind, hier diejenigen sind, die auf Gelegenheiten achten, um anderen zu dienen? Katie, ein Kind im PV-Alter, gab uns ein Beispiel darin, wie sie auf ihre Familie Einfluss nahm. Sie besuchte die PV und fühlte sich von den Lehren des Evangeliums angezogen. Als ihr Glaube und ihr Zeugnis wuchsen, legte sie ein Briefchen auf das Kopfkissen ihrer Eltern. Sie schrieb, dass die Wahrheiten des Evangeliums jetzt in ihrem Herzen wohnten. Sie wünschte sich sehr, ihrem Vater im Himmel nahe zu sein, seinen Geboten zu gehorchen und dass ihre Familie im Tempel gesiegelt werden würde. Das einfache Zeugnis ihrer lieben Tochter berührte das Herz der Eltern auf machtvolle Weise. Katie und ihre Eltern empfingen die heiligen Handlungen des Tempels, die ihre Familie für immer vereinten. Katies gläubiges Herz und ihr Beispiel haben dabei geholfen, dass ihre Familie Segnungen für die Ewigkeit empfangen konnte. Können ihr aufrichtiges Zeugnis und ihr Wunsch, dem Plan des Herrn zu folgen, auch uns dazu veranlassen, klarer zu sehen, was wirklich zählt? Meine Familie lernt gerade etwas von einem nahen Angehörigen, dem 6-jährigen Liam. Im vergangenen Jahr kämpft er gegen einen aggressiven Hirntumor an. Nach 2 schwierigen Operationen wurde beschlossen, dass auch Bestrahlung nötig sei. Während dieser Bestrahlungen musste er ganz alleine sein und durfte sich überhaupt nicht bewegen. Liam wollte keine Beruhigungsmittel nehmen, weil er sich nicht damit wohlfühlte. Er war überzeugt, dass er auch ohne Beruhigungsmittel still liegen konnte, wenn er nur über den Lautsprecher die Stimme seines Vaters hören würde. Während dieser bangen Zeit sprach sein Papa mit ihm. Er machte ihm Mut und sagte ihm, dass er ihn liebt. Liam, du kannst mich zwar nicht sehen, aber ich bin hier. Ich weiß, dass du das schaffen kannst. Ich hab dich lieb. Liam bewältigte alle 33 notwendigen Bestrahlungen erfolgreich und hielt vollkommen still, was seine Ärzte aufgrund seines Alters ohne Beruhigungsmittel für unmöglich gehalten hatten. In diesen Monaten voller Schmerzen und Schwierigkeiten war Liams ansteckender Optimismus ein großes Beispiel dafür, wie man Widrigkeiten voller Hoffnung und sogar mit Freude begegnen kann. Seine Ärzte, Krankenschwestern und unzählige andere sind durch seinen Mut inspiriert worden. Von Liam lernen wir alle etwas sehr Wichtiges, wie man sich für den Glauben entscheidet und für Vertrauen zu unserem Vater im Himmel. Wie Liam können wir unseren Vater zwar nicht sehen, aber auf seine Stimme hören, die uns stärkt, damit wir die Prüfungen des Lebens bestehen. Kann uns Liams Beispiel die Worte König Benjamins verdeutlichen, dass wir wie ein Kind werden sollen, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig und voll von Liebe? Diese Kinder geben uns Beispiele für einige der kindlichen Eigenschaften, die wir entwickeln oder in uns selbst wiederentdecken müssen, damit wir ins Himmelreich gelangen können. Sie haben einen strahlenden Geist, der von der Welt unbefleckt ist. Sie sind gelehrig und voller Glauben. Es ist nicht verwunderlich, dass der Heiland den kleinen Kindern mit besonderer Liebe und Wertschätzung begegnet. Unter den überragenden Ereignissen, die stattfanden, als der Erlöser in Amerika erschien, sticht hervor, wie liebevoll er die Kinder behandelte. Auf ergreifende Weise kümmerte er sich um jedes einzelne Kind. Und er nahm ihre kleinen Kinder eines nach dem anderen und segnete sie und betete für sie zum Vater. Und als er dies getan hatte, weinte er. Und er redete zur Menge und sprach zu ihnen: Seht eure Kleinen. Elder M. Russell Ballard sprach darüber, wie wichtig diese Ermahnung des Erretters, seht eure Kleinen, ist und erklärte. Er sagte nicht, schaut sie euch einmal kurz an oder werft bei Gelegenheit einmal einen Blick auf sie oder seht bei Gelegenheit einmal hier herüber. Er sagte, seht sie. Für mich bedeutet das, dass wir uns die Kinder aufmerksam ansehen und dabei unser Herz öffnen sollen. Wir sollen sie als das ansehen und schätzen, was sie sind, nämlich Geistkinder des himmlischen Vaters, die göttliche Eigenschaften besitzen. Es gibt keinen besseren Platz, um unsere Kleinen zu sehen, als die Familie. Das Zuhause ist der Ort, wo wir gemeinsam lernen und Fortschritt machen können. In einem unserer schönen PV-Lieder wird diese Wahrheit verdeutlicht. Gott gab uns Familien, damit wir einst so werden können wie er. Dadurch zeigt er seine Liebe. Die Familie ist von Gott. Hier in unserer Familie, in einem Umfeld voller Liebe, lernen wir die göttlichen Eigenschaften seiner Geistkinder besser zu erkennen und zu schätzen. Hier in unserer Familie kann unser Herz erweicht werden und wir streben demütig danach, uns zu verändern und kindlicher zu werden. Durch diesen Vorgang können wir Christus ähnlicher werden. Haben Ihnen Erfahrungen im Leben das gläubige Herz und den kindlichen Glauben geraubt, die Sie einst hatten? Sehen Sie die Kinder in Ihrem Umfeld an. Sehen Sie sie noch einmal an. Das können Kinder in Ihrer Familie sein, in der Nachbarschaft oder in der PV Ihrer Gemeinde. Wenn wir ein lernwilliges Herz haben und bereit sind, dem Beispiel der Kinder zu folgen, können ihre gottgegebenen Eigenschaften der Schlüssel zu unserem geistigen Wachstum sein. Ich werde stets dankbar dafür sein, selbst Kinder zu haben. Ein jedes gibt mir ein Beispiel, aus dem ich lerne, was ich lernen muss. Sie haben mir geholfen, mich zum Besseren zu verändern. Ich bezeuge demütig, aber bestimmt, dass Jesus der Messias ist. Er ist der eine vollkommene Sohn. Fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig und so voll von Liebe. Möge jeder von uns das Herz haben, seinem Beispiel zu folgen, wie ein kleines Kind zu werden und auf diese Weise in unser himmlisches Zuhause zurückzukehren. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Letztes Jahr im Oktober begleiteten meine Frau und ich Elder Neil L. Anderson und seine Frau nach Córdoba in Argentinien zum ersten Spatenstich für einen neuen Tempel. Wie üblich fand nach der Zeremonie eine Pressekonferenz statt. Eine Journalistin, die nicht der Kirche angehört, sagte, dass ihr aufgefallen war, wie gut die Männer sich ihrer Frau gegenüber verhielten. Dann stellte sie ganz unverhofft die Frage, ist das echt oder tun sie nur so? Ich bin sicher, dass sie gespürt hat, dass bei unseren Mitgliedern etwas anders war. Vielleicht hat sie gemerkt, dass unsere Mitglieder den Wunsch haben, Christus zu folgen. Diesen Wunsch haben die Mitglieder auf der ganzen Welt. Aber auch Millionen von Menschen, die nicht der Kirche angehören, haben den Wunsch, Christus nachzufolgen. Vor kurzem waren meine Frau und ich von den Menschen in Ghana und Nigeria beeindruckt. Die meisten von ihnen gehören nicht der Kirche an. Es hat uns gefreut zu sehen, dass sie den Wunsch haben, Christus nachzufolgen, was in vielen ihrer Äußerungen zum Ausdruck kam. Zu Hause, auf ihren Autos, an ihren Wänden und auf ihren Werbeflächen. Nie zuvor hatten wir so viele christliche Kirchen so nah beieinander gesehen. Als Heilige der letzten Tage haben wir die Pflicht, Millionen Menschen wie diese einzuladen, dass sie kommen und sehen, was unsere Kirche dem Guten, das sie bereits haben, hinzufügen kann. Jeder Mensch von jedem Kontinent, aus jeder Region und aus jedem Kulturkreis kann selbst wissen, dass der Prophet Joseph Smith den Vater und den Sohn in einer Vision gesehen hat. Sie können wissen, dass himmlische Boten das Priestertum wiederhergestellt haben und dass das Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Wie Henoch sagte, wurde Rechtschaffenheit aus dem Himmel herabgesandt und Wahrheit ist aus der Erde hervorgegangen, um Zeugnis zu geben vom einzig Gezeugten des Vaters. Der Erretter hat verheißen, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nachfolger Christi richten ihr Leben am Heiland aus und wandeln im Licht. An zwei Eigenschaften können wir bemessen, inwieweit wir ihm nachfolgen. Erstens sind Nachfolger Christi Menschen, die Liebe empfinden. Zweitens gehen Nachfolger Christi Bündnisse ein und halten sie. Die erste Eigenschaft, Liebe zu empfinden, ist vermutlich das, was der Journalistin in Córdoba bei den Mitgliedern der Kirche aufgefallen war. Wir folgen Christus, weil wir ihn lieben. Wenn wir dem Erlöser aus Liebe folgen, folgen wir seinem Beispiel. Aufgrund von Liebe war der Heiland dem Willen des Vaters unter allen Umständen gehorsam. Unser Erretter war auch dann gehorsam, als es mit großen körperlichen und seelischen Schmerzen verbunden war. Auch als es bedeutete, ausgepeitscht und verspottet zu werden. Auch als es bedeutete, dass seine Feinde ihn folterten und seine Freunde ihn im Stich ließen. Das Sühnopfer, das allein auf den Schultern des Heilands ruhte, ist der größte Ausdruck von Liebe, den es je gab. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. So wie Christus dem Vater unter allen Umständen gefolgt ist, sollen wir nun dem Sohn folgen. Wenn wir das tun, spielt es keine Rolle, mit welcher Verfolgung, welchem Kummer, welchem Leid oder welchem Stachel im Fleisch wir konfrontiert werden. Wir sind nicht allein. Christus wird uns helfen. Seine liebevolle, große Barmherzigkeit wird uns in jeder Lebenslage stark machen. Christus nachzufolgen kann bedeuten, dass man vieles aufgibt, woran man hängt, so wie die Moabiterin Ruth. Sie war eine Neubekehrte und aus Liebe zu Gott und Naomi ließ sie alles zurück, um ihre Religion zu leben. Es kann auch bedeuten, dass man Widrigkeiten und Versuchungen standhalten muss. In seiner Jugend wurde Josef in die Sklaverei verkauft. Er wurde von allem getrennt, was ihm lieb war. Später wurde er versucht, unkeusch zu sein. Er widerstand der Versuchung und sagte, wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Seine Liebe zu Gott war stärker als irgendeine Widrigkeit oder Versuchung. Heute gibt es neuzeitliche Ruths und Josefs in aller Welt. Als Bruder Jimmy Olvera aus Guayaquil in Ecuador seine Missionsberufung erhielt, hatte seine Familie große Mühe damit. Am Abreisetag bekam er zu hören, wenn er durch diese Tür gehe, werde er seine Familie verlieren. Voller Kummer ging er durch diese Tür. Als er dann auf Mission war, bat seine Mutter ihn, noch länger dort zu bleiben, weil seine Familie so sehr gesegnet wurde. Heute ist Bruder Olvera Pfahlpatriarch. Christus wahrhaft zu lieben, verleiht einem die Kraft, die man braucht, um ihm nachzufolgen. Der Herr selbst hat dies gezeigt, als er Petrus dreimal fragte, liebst du mich? Nachdem Petrus seine Liebe zu ihm bekräftigt hatte, erzählte der Herr ihm von den bevorstehenden Schwierigkeiten. Dann kam der Aufruf, folge mir nach. Die Frage, die der Heiland dem Petrus stellte, kann auch in uns ergehen. Liebst du mich? Gefolgt von dem Aufruf zum Handeln, folge mir nach. Liebe ist ein starker Einfluss in unserem Bemühen, gehorsam zu sein. Die Liebe zu unserem Erlöser motiviert uns, seine Gebote zu halten. Die Liebe zu Mutter, Vater oder dem Ehepartner kann uns auch anspornen, die Grundsätze des Evangeliums zu befolgen. Die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen, zeigt, inwieweit wir unserem Erretter darin folgen, einander zu lieben. Wir zeigen unsere Liebe zu ihm, wenn wir innehalten, um anderen zu helfen, wenn wir in allem vollkommen ehrlich und aufrichtig sind und wenn wir Bündnisse schließen und halten. Die zweite Eigenschaft, die Nachfolger Christi haben, ist, dass sie Bündnisse eingehen und halten. Moroni hat erklärt, das Blut Christi wurde vergossen, das im Bund des Vaters der Vergebung eurer Sünden dient, damit ihr heilig werdet. Ohne Makel. Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt, dass noch vor der Gestaltung dieser Erde im Himmel Bündnisse geschlossen wurden. Die Propheten und Patriarchen in alter Zeit schlossen Bündnisse. Der Heiland selbst hat uns das vorgelebt. Er ließ sich, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, von jemandem taufen, der die rechte Vollmacht dazu hatte. Durch seine Taufe bezeugte der Erretter dem Vater, dass er im Halten aller Gebote des Vaters gehorsam sein würde. Wie in alter Zeit folgen auch wir Christus und schließen Bündnisse durch heilige Handlungen des Priestertums. Bündnisse zu schließen ist etwas, was Millionen von Menschen, die nicht unserer Kirche angehören, dem vielen Guten, das sie bereits haben, hinzufügen können. Ein Bündnis zu schließen ist ein Ausdruck von Liebe. Auf diese Weise kann man dem Herrn sagen, ja, ich will dir folgen. In Bündnissen sind Verheißungen inbegriffen, ja, das ewige Leben. Alles wird zu unserem Guten zusammenwirken, wenn wir uns unserer Bündnisse bewusst sind. Sie müssen geschlossen und gehalten werden, damit man alle damit verbundenen Verheißungen empfangen kann. Die Liebe zum Heiland und die Erinnerung an unsere Bündnisse helfen uns, sie zu halten. Eine Möglichkeit, uns ihrer zu erinnern, ist, vom Abendmahl zu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist, oft in den Tempel zu gehen. Ich erinnere mich noch an ein junges Ehepaar in Südamerika, das sich trennen wollte, weil es nicht miteinander auskam. Ein Priestertumsführer gab den beiden den Rat, in den Tempel zu gehen und besonders auf den Wortlaut und die Verheißungen der Bündnisse zu achten, die dort geschlossen werden. Das taten sie, und ihre Ehe wurde gerettet. Die Macht unserer Bündnisse ist stärker als jede Herausforderung, die uns begegnet. Den Mitgliedern, die sich nicht aktiv mit dem Evangelium befassen, sage ich, bitte kommen Sie zurück. Spüren Sie den Segen, der damit verbunden ist, dass man seine Bündnisse gedenkt und sie erneuert, indem man vom Abendmahl nimmt und in den Tempel geht. Das ist ein Ausdruck von Liebe und zeigt die Bereitschaft, Christus wirklich nachzufolgen. Dadurch werden sie bereit, alle verheißenen Segnungen zu empfangen. Diejenigen, die nicht der Kirche angehören, lade ich ein, Glauben auszuüben, umzukehren und sich bereit zu machen, das Bündnis der Taufe in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu empfangen. Dadurch zeigen sie ihre Liebe für den Vater im Himmel und ihre Bereitschaft, Christus nachzufolgen. Ich bezeuge, dass wir glücklicher sind, wenn wir den Lehren des Evangeliums Jesu Christi folgen. Wenn wir uns bemühen, ihm zu folgen, werden die Segnungen des Himmels auf uns herabkommen. Ich weiß, dass seine Verheißungen erfüllt werden, wenn wir Bündnisse schließen und halten und wahre Nachfolger Christi werden. Ich gebe Zeugnis von der großen Liebe, die er für einen jeden von uns hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation will now join.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Nummer 85 im deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran spricht Elder Kent F. Richards von den 70ern zu uns. Ihm folgt Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel. Danach singt der Chor Ich weiß, dass mein Heiland mich liebt.
This is the 100. Dies ist die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als Chirurg hatte ich im Berufsleben eine ganze Menge mit Schmerzen zu tun. Zwangsläufig rief ich im OP nahezu jeden Tag welche hervor und bemühte mich dann, sie wieder in den Griff zu bekommen und zu lindern. Ich habe über den Zweck von Schmerzen nachgedacht. Niemand von uns ist davor gefeit. Ich habe beobachtet, dass Menschen ganz verschieden damit umgehen. Einige wenden sich voller Zorn von Gott ab, während andere durch ihr Leiden Gott näher kommen. Genau wie Sie habe auch ich Schmerzen erfahren. Schmerzen sind ein Gradmesser für die Heilung. Sie lehren uns oft Geduld. Vielleicht bezeichnen wir den Kranken als Patienten, weil die Wurzel dieses Wortes erdulden bedeutet. Elder Orson F. Whitney hat geschrieben, kein Schmerz, den wir erleiden, und keine Prüfung, die wir erleben, sind vergebens. Sie dienen zu unserer Schulung, zur Entfaltung von Eigenschaften wie Geduld, Glauben, Festigkeit und Demut. Durch Kummer und Leid, Mühe und Drangsal erhalten wir die Erziehung, um deren Willen wir hier sind. Ähnlich hat Elder Robert D. Hales es ausgedrückt. Schmerzen bringen uns zu einer Demut, die uns erlaubt, nachzusinnen. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung durchgemacht habe. Ich habe gelernt, dass der körperliche Schmerz und das Heilen des Körpers nach einer größeren Operation auf bemerkenswerte Weise dem geistigen Schmerz und dem Heilen der Seele beim Vorgang der Umkehr gleichen. Viele Leiden sind nicht unbedingt selbstverschuldet. Unerwartete Ereignisse, widrige Umstände, Enttäuschungen, gesundheitliche Einschränkungen und gar der Tod umgeben uns und durchdringen unser Leben. Darüber hinaus bringen uns vielleicht auch die Taten anderer in Bedrängnis. Lehi stellte fest, dass Jakob Bedrängnisse und viel Kummer ertragen hatte wegen der Roheit seiner Brüder. Widerstand gehört zum Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat. Wir alle werden genug damit konfrontiert, um gewahr zu werden, dass unser Vater uns liebt und dass wir den Beistand und die Hilfe des Erretters brauchen. Der Heiland ist kein stiller Beobachter. Er kennt die Schmerzen, die wir leiden, uneingeschränkt aus eigener Erfahrung. Er leidet die Schmerzen aller Menschen, ja die Schmerzen jedes lebenden Geschöpfes, sowohl der Männer als auch der Frauen und Kinder. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Manchmal sind wir im tiefsten Schmerz versucht zu fragen, gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Ist dort kein Wundarzt? Ich bezeuge, dass die Antwort lautet, doch, es gibt einen Wundarzt. Das Sühnopfer Jesu Christi schließt all diese Gegebenheiten und die Bestimmung des irdischen Lebens mit ein. Es gibt eine andere Art von Schmerzen, für die wir selbst die Verantwortung tragen. Geistiger Schmerz sitzt tief in unserer Seele und mag uns unauslöschlich vorkommen. So, als ob man von unaussprechlichem Entsetzen gepeinigt würde, wie Alma es beschreibt. Er ist die Folge von sündhaften Taten und fehlender Umkehr. Auch für diesen Schmerz gibt es ein allumfassendes und hundertprozentig wirksames Heilmittel. Es kommt vom Vater durch den Sohn und ist für jeden von uns bestimmt, der bereit ist, alles zu tun, was für die Umkehr erforderlich ist. Christus hat gesagt, wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und euch bekehren, damit ich euch heile? Er hat auch verkündet, und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge. Und aus diesem Grund bin ich emporgehoben worden. Darum werde ich gemäß der Macht des Vaters alle Menschen zu mir ziehen. Seine vielleicht bedeutendste Aufgabe ist, das beständige Bemühen um an jeden von uns, um uns emporzuziehen, zu segnen, zu stärken, zu stützen, zu leiten und zu vergeben. Wie Nephi in einer Vision gesehen hat, bestand ein großer Teil des irdischen Wirkens Christi darin, Kranke zu segnen und zu heilen. Menschen mit aller Art leiden, körperlich, seelisch und geistig. Und ich sah Scharen von Menschen, die siech waren und die von aller Art Krankheit bedrängt wurden. Und der Engel zeigte mir dies alles. Und sie wurden durch die Macht des Lammes geheilt. Alma hat auch prophezeit, dass er hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden wird. Und er wird die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auch dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volke beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Eines späten Abends, als ich in einem Krankenhausbett lag, diesmal als Patient und nicht als Arzt, las ich diese Verse immer wieder. Ich überlegte, wie geschieht das? Für wen? Was berechtigt dazu? Ist das wie mit der Sündenvergebung? Müssen wir uns seine Liebe und seine Hilfe verdienen? Als ich so nachsann, erkannte ich, dass Christus während seiner irdischen Lebens freiwillig Schmerzen und Bedrängnis ertrug, um uns zu verstehen. Vielleicht müssen auch wir die Tiefpunkte des Erdenlebens kennenlernen, um ihn und unsere ewige Bestimmung zu verstehen. Präsident Henry B. Eyring hat gesagt, wenn wir in unserer Not auf die verheißene Hilfe des Erlösers warten müssen, ist es tröstlich zu wissen, dass er aus Erfahrung weiß, wie er uns heilen und uns helfen kann. Der Glaube an diese Macht schenkt uns Geduld, während wir beten, uns anstrengen und auf Hilfe warten. Jesus hätte schlicht und einfach durch Offenbarung erfahren können, wie er uns beistehen kann, aber entschied sich dafür, aus eigener Erfahrung zu lernen. Ich habe an diesem Abend gespürt, wie er mich mit den Armen seiner Liebe umschloss. Tränen benetzten mein Kissen aus Dankbarkeit, als ich später im Matthäusevangelium über das irdische Wirken Christi las, machte ich eine weitere Entdeckung. Am Abend brachte man viele zu ihm und er heilte alle Kranken. Er heilte alle, die zu ihm kamen. Niemand wurde abgewiesen. Elder Dan H. Oates hat erklärt, heilende Segnungen kommen auf vielerlei Weise, immer auf unsere individuellen Bedürfnisse abgestimmt, die ihm, der uns am meisten liebt, bekannt sind. Manchmal befreit uns eine Heilung von unserer Krankheit oder Last. Aber manchmal werden wir geheilt, indem uns die Kraft, die Einsicht oder die Geduld gegeben wird, die Lasten zu tragen, die uns auferlegt werden. Er nimmt sich unserer an, wie er sich eines jeden angenommen hat. Alle, die kommen wollen, können Jesus in seine Arme schließen. Alle Menschen können durch seine Macht geheilt werden. Jeder Schmerz kann gelindert werden. In ihm können wir Ruhe finden. Unsere Lebensumstände ändern sich vielleicht nicht sofort, aber unser Schmerz, unsere Sorgen, unser Leiden und unsere Furcht können in seinem Frieden und seinem heilenden Balsam verschlungen werden. Mir ist aufgefallen, dass Kinder Schmerz und Leid oftmals auf natürlichere Weise hinnehmen. Sie ertragen es still in Demut und Sanftmut. Ich habe gespürt, dass diese Kleinen von einem guten, wunderbaren Geist umgeben sind. Die 13-jährige Sherry unterzog sich einer 14-stündigen Operation wegen eines Rückenmarkstumors. Als sie auf der Intensivstation wieder zu sich kam, sagte sie, Papa, Tante Cheryl ist hier und Opa Norman und Oma Brown sind hier. Und Papa, wer ist das, der neben dir steht? Er sieht so aus wie du, nur etwas größer. Er sagte, er sei dein Bruder Jimmy. Ihr Onkel Jimmy war mit 13 Jahren an Mukoviszidose gestorben. Fast eine Stunde lang beschrieb Sherry ihre Besucher, die alle verstorbene Familienmitglieder waren. Dann schließ sie erschöpft ein. Später erzählte sie ihrem Vater, Papa, alle Kinder auf der Intensivstation haben Engel, die ihnen helfen. Zu uns allen hat der Herr gesagt, siehe, ihr seid kleine Kinder. Und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen. Ihr müsst in der Gnade und in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Fürchtet euch nicht, kleine Kinder, denn ihr seid mein. Darum bin ich mitten unter euch und ich bin der gute Hirte. Die große Herausforderung im Erdenleben heißt für einen jeden von uns persönlich, durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger zu werden. Vielleicht wird dieser Vorgang hauptsächlich an den Schmerzen, die wir erleiden, gemessen. In äußerster Not können wir im Herzen wie Kinder werden, uns demütigen und geduldig beten und anstrengen und warten, dass unsere Seele und unser Körper geheilt werden. So wie Hiob werden wir, nachdem wir durch unsere Prüfung geläutert wurden, wie Gold hervorgehen. Ich gebe Zeugnis Zeugnis, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, unser Freund, unser Fürsprecher, der große Arzt und der große Heiler. In ihm können wir trotz unserer Schmerzen und Sünden Trost finden und Linderung erfahren, wenn wir mit demütigem Herzen zu ihm kommen. Seine Gnade ist ausreichend. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Author and historian Wallace Stegner.
Der Schriftsteller und Historiker Wallace Stegner schrieb über die Auswanderung der Mormonen ins Salzseetal und ihre dortige Sammlung. Zwar nahm er unseren Glauben nicht an und sah vieles kritisch, aber von der Hingabe und dem Heldenmut vieler damaliger Mitglieder war er doch beeindruckt, besonders der Frauen. Er stellte fest, ihre Frauen sind einfach erstaunlich. Ich kann das heute nur bestätigen. Die Frauen in unserer Kirche sind einfach erstaunlich. Gott hat den Frauen göttliche Eigenschaften mitgegeben, wie Stärke, Tugend, Liebe und Opferbereitschaft, um die künftigen Generationen seiner Geistkinder großzuziehen. Laut einer kürzlich erhobenen Studie in den Vereinigten Staaten haben Frauen aller Glaubensrichtungen einen innigeren Glauben an Gott und besuchen mehr religiöse Versammlungen. Sie sind in praktisch jeder Hinsicht religiöser. Mich hat dieses Ergebnis nicht überrascht, besonders als ich darüber nachdachte, welch herausragende Rolle der Familie und der Frau in unserem Glauben zukommt. Unsere Lehre sagt klar aus, Frauen sind Töchter des himmlischen Vaters, der sie liebt. Eine Ehefrau steht ihrem Mann in nichts nach. Die Ehe erfordert eine umfassende Partnerschaft, in der Frau und Mann Seite an Seite arbeiten, um für die Familie zu sorgen. Wir sind uns bewusst, dass die Frauen, auch diejenigen, die sich bemühen, nach dem Evangelium zu leben, vor vielen Herausforderungen stehen. Ein herausragendes Merkmal im Leben unserer Vorfahren der Pioniere ist der Glaube der Schwestern. Durch ihr göttliches Wesen haben Frauen größere Gaben und eine höhere Verantwortung, was das Zuhause und die Kinder betrifft, und dass diese dort und anderswo umsorgt werden. So gesehen war der Glaube der Schwestern, die ihr Zuhause bereitwillig verließen, um über die Prärie ins Ungewisse zu ziehen, inspirierend. Sollte man ihre allerwichtigste Eigenschaft benennen, so wäre es ihr unerschütterlicher Glaube an das wiederhergestellte Evangelium des Herrn Jesus Christus. Die Heldenberichte darüber, was die Pionierfrauen geopfert und geleistet haben, als sie die Prärie überquerten, sind für die Kirche ein unschätzbares Vermächtnis. Es bemerkt mich, wenn ich den Bericht von Elizabeth Jackson lese, deren Mann Aaron gestorben war, nachdem sie zuvor den Platte River mit der Handkarrenabteilung Martin überquert hatte. Sie schrieb, ich möchte meine Gefühle jetzt, da ich als Witwe mit 3 Kindern dastehe, unter solchen Umständen gar nicht beschreiben. Ich glaube, dass mir mein Leid um des Evangeliums willen zum Heil und Segen gereichen wird. Ich habe den Herrn angefleht, ihn, der verheißen hat, der Witwe ein Ehemann und den Vaterlosen ein Vater zu sein. Ich habe ihn angefleht und er kam mir zu Hilfe. Elizabeth erklärte, dass sie ihre Geschichte für diejenigen niederschrieb, die Ähnliches durchmachten, in der Hoffnung, dass ihre Nachkommen bereit sein würden, für das Reich Gottes zu leiden und alles dafür zu opfern. Ich glaube, dieser Herausforderung sehen sich die Frauen in der Kirche heute gegenüber, und sie sind genauso stark und glaubenstreu. Die Priestertumsführer dieser Kirche würdigen auf allen Ebenen dankbar den Dienst, das Opfer, das Pflichtbewusstsein und den Beitrag der Schwestern. Vieles, was wir in der Kirche erreichen, verdanken wir dem selbstlosen Dienst der Frauen. Sei es in der Kirche oder zu Hause, es ist wunderbar, wenn das Priestertum und die Frauenhilfsvereinigung in vollkommener Eintracht zusammenarbeiten. Eine solche Verbindung ist wie ein gut eingespieltes Orchester, bei dem jeder erbaut ist, wenn die Symphonie erklingt. Als ich neulich eine Konferenz im Pfahl Mission Viejo in Kalifornien besuchte, war ich von einer Begebenheit gerührt, die sich an einem Silvestertanzabend für Jugendliche aus 4 Pfählen zugetragen hatte. Nach dem Tanzabend wurde eine Handtasche gefunden, deren Eigentümerin von außen nicht festzustellen war. Ich gebe einen Teil von dem wieder, was Schwester Monica Sedgwick, die JD-Leiterin des Pfahles Laguna Niguel, berichtet hat. Wir wollten nicht neugierig sein, schließlich ging es ja um persönliche Dinge. Also machten wir die Tasche zögernd auf und griffen nach dem Erstbesten, was oben auflag, in der Hoffnung, es wäre aufschlussreich. Das war es auch, allerdings anders als gedacht. Es war nämlich die Broschüre für eine starke Jugend. Mensch, das sagte etwas über sie aus. Dann griffen wir nach dem nächsten Gegenstand, einem kleinen Notizbuch. Bestimmt würde uns das doch weiterhelfen. Schon, aber wieder nicht so, wie wir es erwartet hatten. Auf der ersten Seite standen ihre Lieblingsschriftstellen. Auf über 5 Seiten waren dann Schriftstellen und persönliche Notizen sorgfältig festgehalten. Die Schwestern wollten dieses aufrechte junge Mädchen am liebsten gleich kennenlernen. Wieder schauten sie in der Tasche nach, um die Besitzerin zu ermitteln. Sie brachten ein paar Minztragees, Seife, Creme und eine Bürste zum Vorschein. Ich fand die Kommentare einfach köstlich. Ach, Gutes kommt aus ihrem Munde. Ihre Hände sind sauber und zart. Sie achtet auf Körperpflege. Gespannt warteten sie auf den nächsten Schatz. Hervor kam eine kleine, aus einem Saftkarton geschickt gebastelte Kleingeldbörse. Und in einer Reißverschlusstasche war etwas Geld. Sie riefen aus, oh, sie ist kreativ und vorbereitet. Sie fühlten sich wie kleine Kinder an Heiligabend. Was sie als nächstes hervorholten, überraschte sie noch mehr. Ein Rezept für eine Schokoladencremetorte mit der Notiz, die Torte einer Freundin zum Geburtstag zu backen. Sie waren ganz aus dem Häuschen. Sie wird eine Hausfrau, denkt immer mit und dient, wo sie kann. Dann fanden sie schließlich etwas, womit sich die Besitzerin feststellen ließ. Die Jugendführerinnen erklärten, sie empfanden es als großen Segen, das stille Beispiel einer jungen Frau zu sehen, die nach dem Evangelium lebt. Dieser Bericht zeigt anschaulich, wie sich unsere jungen Damen an die Maßstäbe der Kirche halten wollen. Er zeigt auch, wie mitfühlend, interessiert und hingebungsvoll die Leiterinnen der jungen Damen auf der ganzen Welt sind. Sie sind einfach erstaunlich. Die Schwestern nehmen in der Kirche, in der Familie und als einzelner Mensch, der im Plan des himmlischen Vaters unentbehrlich ist, Schlüsselrollen ein. Viele dieser Aufgaben werden nicht entlohnt, doch sorgen sie für Erfüllung und sind von ewiger Bedeutung. Vor kurzem bat eine reizende, äußerst kompetente Mitarbeiterin einer Zeitungsredaktion um die Beschreibung der Rolle der Frau in der Kirche. Ihr wurde erklärt, dass in unseren Zusammenkünften alle Leiterinnen unentgeltlich arbeiten. Sie unterbrach das Gespräch und sagte, ihr Interesse habe soeben beträchtlich nachgelassen. Sie meinte, ich glaube nicht, dass Frauen noch mehr unbezahlte Tätigkeiten brauchen. Wir wiesen darauf hin, dass die wichtigste Einrichtung auf der Erde die Familie ist, wo Vater und Mutter gleichwertige Partner sind. Niemand erhält einen finanziellen Ausgleich, doch sind die Segnungen unbeschreiblich. Natürlich erzählten wir auch von der FAV, den jungen Damen und der PV, die der Leitung von Frauen unterstehen. Wir erwähnten, dass seit den Anfängen der Kirche Männer wie Frauen Gebete sprechen, Musik machen, Ansprachen halten und im Chor mitsingen, selbst in der Abendmahlsversammlung, die unsere heiligste Versammlung ist. In dem kürzlich erschienenen vielgerühmten Buch American Grace wird von Frauen vieler Glaubensrichtungen berichtet. Dort steht, dass die Frauen der Kirche Jesu Christi einzigartig sind, weil sie mit ihrer Rolle in der Führung der Kirche außerordentlich zufrieden sind. Weiter haben von allen untersuchten Religionen die Heiligen der letzten Tage als Ganzes, Männer wie Frauen, die stärkste Bindung an ihren Glauben. Unsere Frauen sind nicht erstaunlich, weil sie es geschafft haben, den Schwierigkeiten des Lebens aus dem Weg zu gehen. Ganz im Gegenteil. Sie sind einfach erstaunlich darin, wie sie sich den Prüfungen des Lebens stellen. Trotz der Herausforderungen und Prüfungen, die das Leben mit sich bringt, sei es die Ehe oder Ehelosigkeit, Entscheidungen, die die Kinder treffen, angeschlagene Gesundheit, fehlende Möglichkeiten und viele andere Probleme, bleiben sie bemerkenswert stark und unverrückbar und treu im Glauben. In der ganzen Kirche stehen unsere Schwestern beständig den Schwachen bei, heben die herabgesunkenen Hände empor und stärken die müdigen Knie. Eine FAV-Leiterin, die diesen außerordentlichen Dienst würdigte, sagte, selbst wenn die Schwestern dienen, denken sie, hätte ich doch noch mehr tun können. Zwar sind sie nicht vollkommen und haben ihre eigenen Kämpfe, doch der Glaube an einen liebevollen Vater im Himmel und die Gewissheit vom sühnenden Opfer Christi erfüllt ihr Leben. In den letzten 3 Jahren haben sich die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 um Führung, Inspiration und Offenbarung bemüht, als sie sich mit den Führungsbeamten des Priestertums und der Hilfsorganisationen berieten und an den neuen Handbüchern der Kirche arbeiteten. Bei dieser Arbeit habe ich eine große Dankbarkeit für die wichtige Rolle empfunden, die die Schwestern, verheiratet wie auch alleinstehend, geschichtlich in der Familie und der Kirche gespielt haben und immer noch spielen. Alle Mitglieder der Kirche Jesu Christi sollen in seinem Weingarten für die Errettung der Menschenseelen arbeiten. Zu diesem Erlösungswerk gehören die Missionsarbeit der Mitglieder, die Aktiverhaltung der Bekehrten, die Aktivierung der weniger aktiven Mitglieder, Tempelarbeit und Genealogie, das Lehren des Evangeliums sowie die Sorge für die Armen und Bedürftigen. Diese Aufgaben werden vorrangig vom Gemeinderat wahrgenommen. Mit den neuen Handbüchern wird insbesondere bezweckt, dass sich die Bischöfe vorhandener Erfordernisse bewusst sind und mehr Aufgaben delegieren. Die Mitglieder müssen begreifen, dass der Bischof die Anweisung erhalten hat, zu delegieren. Die Mitglieder müssen ihn unterstützen und ihm helfen, wenn er diesen Rat befolgt. Dadurch hat der Bischof mehr Zeit für die Jugendlichen, die jungen Alleinstehenden und seine eigene Familie. Er wird andere wichtige Aufgaben an die Priestertumsführer, Leiter und Leiterinnen der Hilfsorganisationen und einzelne Brüder und Schwestern delegieren. In der Kirche ist die Rolle der Frau in der Familie hoch angesehen. Wenn die Mutter in der Kirche eine Berufung erhält, die viel Zeit in Anspruch nimmt, wird dem Vater meist eine weniger aufwendige Berufung gegeben, damit das Gleichgewicht im Familienleben gewahrt bleibt. Vor einigen Jahren war ich bei einer Pfarrkonferenz in Tonga. Am Sonntagmorgen saßen in der Kapelle in den ersten drei Reihen Männer, die zwischen 26 und 35 Jahre alt waren. Ich hielt sie für einen Männerchor. Als jedoch der geschäftliche Teil der Konferenz durchgeführt wurde, standen alle dieser insgesamt 63 Männer auf, als ihre Namen verlesen und sie zur Ordinierung im melchisedekischen Priestertum bestätigt wurden. Ich war erfreut und zugleich sprachlos. Nach der Versammlung fragte ich Präsident Matiaki, den Pfahlpräsidenten, wie dieses Wunder zustande gekommen war. Er berichtete mir, dass sie in einem Pfahlrat über Aktivierung gesprochen hatten. Die Pfahl-FAV-Leiterin, Schwester Leinata Wainuko, fragte, ob sie etwas dazu sagen dürfe. Während sie sprach, bestätigte der Geist dem Pfahlpräsidenten, dass das, was sie vorschlug, richtig sei. Sie führte aus, dass es im Pfahl viele wunderbare junge Männer Ende 20 bis Mitte 30 gab, die nicht auf Mission gegangen waren. Sie sagte, viele von ihnen seien sich bewusst, dass sie ihren Bischof oder Priestertumsführer enttäuscht hatten, der ihnen sehr ans Herz gelegt hatte, auf Mission zu gehen. Jetzt fühlten sie sich wie Mitglieder zweiter Klasse. Sie wies darauf hin, dass die jungen Männer das Alter, um auf Mission zu gehen, bereits überschritten hatten. Sie brachte ihre Liebe für sie und Interesse an ihnen zum Ausdruck. Sie führte aus, dass sie die errettenden heiligen Handlungen noch immer empfangen konnten und dass die Ordinierung im Priestertum und die heiligen Handlungen des Tempels im Mittelpunkt stehen sollten. Sie erwähnte, dass einige dieser jungen Männer zwar alleinstehend, die meisten jedoch verheiratet waren, und zwar mit wunderbaren Frauen, manche aktiv, manche weniger aktiv, manche waren kein Mitglied. Nach eingehender Beratung im Pfarrrat wurde beschlossen, dass sich die Brüder des Priestertums und die FAV-Schwestern um diese Männer und ihre Frauen kümmern sollten, um sie zu retten. Zugleich sollten die Bischöfe mehr Zeit mit den Jugendlichen ihrer Gemeinde verbringen. Diejenigen, die zur Rettung beitragen wollten, konzentrierten sich vor allem darauf, sie auf das Priestertum, die ewige Ehe und die rettenden heiligen Handlungen des Tempels vorzubereiten. Innerhalb der nächsten zwei Jahre empfingen fast alle der 63 Brüder, die bei der Konferenz für das melchisedekische Priestertum vorgeschlagen worden waren, ihr Endowment im Tempel und ihre Frau wurde an sie gesiegelt. Dieser Bericht ist nur ein Beispiel dafür, welch tragende Rolle unsere Schwestern im Erlösungswerk in unseren Gemeinden und Pfählen spielen und wie förderlich sie für Offenbarung sind, besonders in den Ratsgremien. Wir wissen, dass sich gewaltige Mächte gegen die Frau und die Familie aufgestellt haben. Neuere Studien belegen, dass der Ehe immer weniger Bedeutung zukommt und dass die Anzahl verheirateter Erwachsener sinkt. Für manche sind Ehe und Familie immer häufiger eine Option und nicht unbedingt das zentrale Organisationsprinzip unserer Gesellschaft. Den Frauen stehen viele Möglichkeiten offen und sie müssen gebeterfüllt über Entscheidungen nachdenken und darüber, wie sie sich auf die Familie auswirken. Als ich letztes Jahr in Neuseeland war, las ich in der Zeitung von Auckland über Frauen, die nicht unserem Glauben angehören und mit diesen Problemen kämpfen. Eine Mutter sagte, ihr wurde klar, dass es bei ihrer Entscheidung zu arbeiten oder zu Hause zu bleiben, um einen neuen Teppich und ein zweites Auto, das sie eigentlich nicht brauchte, ging. Eine andere Frau hatte hingegen das Gefühl, der größte Feind eines glücklichen Familienlebens sei nicht eine Arbeitsstelle, sondern das Fernsehen. Sie sagte, in den Familien werde viel Zeit vom Fernseher, aber nur wenig zusammen verbracht. Das sind ganz emotionale, persönliche Entscheidungen. Doch sollten wir dabei stets zwei Grundsätze vor Augen haben. Erstens, keine Frau darf je das Gefühl haben, sie müsse sich dafür entschuldigen oder ihr Beitrag sei weniger wichtig, wenn sie hauptsächlich damit beschäftigt ist, Kinder großzuziehen und zu umsorgen. Nichts könnte im Plan unseres Vaters im Himmel wichtiger sein. Zweitens, wir müssen alle Acht geben, keinen zu verurteilen oder zu glauben, Schwestern, die sich dafür entscheiden, eine Arbeitsstelle anzunehmen, seien nicht treu. Oft kennen wir die Lebensumstände anderer nicht oder können sie nicht genau einschätzen. Mann und Frau müssen sich gebeterfüllt beraten und wissen, dass sie Gott gegenüber für ihre Entscheidungen rechenschaftspflichtig sind. Liebe aufopferungsvolle Schwestern, die sie alleinerziehend sind, aus welchem Grund auch immer, wir fühlen mit ihnen und schätzen sie. Die Propheten haben deutlich gemacht, dass viele Hände darauf warten, ihnen zu helfen. Der Herr hat sie nicht vergessen. Seine Kirche ebenfalls nicht. Hoffentlich stehen die Mitglieder der Kirche ganz vorn, wenn es darum geht, am Arbeitsplatz eine Umgebung zu schaffen, die für die Verantwortung, die Frauen und Männer als Eltern tragen, zuträglicher ist und ihr mehr entgegenkommt. Alleinstehende Schwestern, die sie tapfer und treu sind, sie sollen wissen, dass wir sie lieben und schätzen, und wir versichern ihnen, dass ihnen keine ewige Segnung vorenthalten sein wird. Die bemerkenswerte Pionierin Emily H. Woodmansee schrieb den Text des Liedes als Schwestern in Zion. Im Originaltext heißt es dort, dass der Auftrag der Frauen dem der Engel gleicht. Jemand hat dies umschrieben mit nichts Geringerem als das direkte und unmittelbare Gebot unseres Vaters im Himmel zu erfüllen und dass es eine Gabe ist, auf die die Schwestern Anspruch erheben. Liebe Schwestern, wir lieben und bewundern Sie. Wir wissen Ihren Dienst im Reich des Herrn zu schätzen. Sie sind einfach erstaunlich. Ich bin besonders für die Frauen in meinem Leben dankbar. Ich gebe Zeugnis von der Wirklichkeit des Sühnopfers, der Göttlichkeit des Erlösers und der Wiederherstellung seiner Kirche. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Schlusslied Hoch auf des Berges Höhen. Das Schlussgebet spricht dann Elder Dale G. Renland von den 70ern.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, mit meiner heutigen Botschaft möchte ich das würdigen und preisen, was der Herr getan hat und immer noch tut, um sich der Armen und Bedürftigen unter seinen Kindern auf dieser Erde anzunehmen. Er liebt seine Kinder, die Not leiden, und auch diejenigen, die helfen möchten. Er hat Mittel und Wege geschaffen, die sowohl den Hilfsbedürftigen als auch den Helfenden zugutekommen. Der Vater im Himmel hört die Gebete seiner Kinder, die überall auf der Welt um Nahrung flehen, um Kleidung und um die Würde, die damit verbunden ist, dass man für sich selbst sorgen kann. Er hört diese flehentlichen Bitten, seit er den Menschen auf diese Erde gesetzt hat. Sie erfahren sowohl in der Heimat als auch von überall her von diesen Nöten. Oft empfinden sie im Herzen tiefes Mitgefühl, wenn sie jemanden treffen, der verzweifelt nach Arbeit sucht, möchten sie ihm gerne helfen. Ähnlich geht es ihnen auch, wenn sie eine Witwe besuchen und bemerken, dass sie nichts zu essen hat. Sie haben dieses Gefühl, wenn sie Bilder von weinenden Kindern betrachten, die in den Überresten ihres von einem Erdbeben oder Feuer zerstörten Hauses sitzen, weil der Herr ihr Weinen hört und auch weiß, wie sehr sie mit ihnen fühlen, hat er von Anbeginn der Zeit für seine Jünger Wege bereitet, wie sie helfen können. Er hat seine Kinder aufgefordert, ihre Zeit, ihre finanziellen Mittel und sich selbst zu weihen, um mit ihm gemeinsam anderen zu dienen. Seine Weise zu helfen hieß früher das Gesetz der Weihung leben. Zu anderer Zeit nannte man seine Weise die Vereinigte Ordnung. Heutzutage bezeichnen wir sie als das Wohlfahrtsprogramm der Kirche. Die Bezeichnungen und die Einzelheiten der Vorgehensweise ändern sich immer wieder, damit den Bedürfnissen und der Lage der Menschen entsprochen wird. Aber die Weise des Herrn, Notleidenden zu helfen, setzt stets Menschen voraus, die aus Liebe sich und was sie besitzen, Gott und seinem Werk geweiht haben. Er hat uns eingeladen und geboten, bei seinem Werk mitzuhelfen und den Bedürftigen beizustehen. Bei der Taufe und in den heiligen Tempeln Gottes schließen wir einen Bund, genau das zu tun. An jedem Sonntag erneuern wir diesen Bund, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Heute möchte ich einige Möglichkeiten schildern, die Gott für uns vorgesehen hat, nämlich wie wir den Bedürftigen helfen können. In der kurzen Zeit, die wir heute gemeinsam verbringen, kann ich sie nicht alle vorstellen. Aber hoffentlich kann ich Ihren Vorsatz, etwas zu tun, erneuern und stärken. Es gibt ein Lied, das ich gesungen habe, seit ich ein kleiner Junge war. Es drückt die Aufforderung des Herrn aus, bei diesem Werk mitzuarbeiten. In meiner Kindheit habe ich mehr auf die fröhliche Melodie geachtet als auf den eindringlichen Text. Ich bete, dass Ihnen diese Verse heute ins Herz dringen. Hören wir die Worte einmal mehr. Habe ich Gutes am heutigen Tag getan? Half ich jemand in Kummer und Plag? Ward getröstet ein Herz und gelindert ein Schmerz? Wenn nicht, war mir nutzlos der Tag. Und ward einem Menschen heut leichter die Last, weil willig und helfend ich nah? Wenn ein Armer, ein Müder stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da? Drum wach auf und nutz deine Zeit. Träum nicht nur vom himmlischen Land, Geh erfreu alle Leute, mach glücklich sie heute und wirke mit Herz und mit Hand. Immer wieder rüttelt der Herr uns alle mit einem Weckruf wach. Manchmal stellt sich plötzlich Mitgefühl für jemanden ein, dem es schlecht geht. Vielleicht empfindet ein Vater so, der sieht, wie ein Kind hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Vielleicht empfindet eine Mutter so, wenn sie hört, wie ihr Kind voller Angst in der Nacht weint. Vielleicht empfindet ein Sohn oder eine Tochter Mitgefühl für einen Schulkameraden, der traurig oder verängstigt ist. Jeder von uns hat schon Mitgefühl für andere empfunden, die wir gar nicht kennen. So haben sie sich zum Beispiel bei den Berichten über die Wellen, die durch das Erdbeben in Japan ausgelöst wurden und im Pazifik anschwollen, um diejenigen gesorgt, die möglicherweise verletzt wurden. Tausende von ihnen haben Mitgefühl empfunden, als sie von den Überschwemmungen im australischen Queensland hörten. Die Nachricht bestand fast nur noch aus Schätzungen, wie viele Menschen in Not geraten waren. Aber viele von ihnen haben das Leid der Betroffenen gespürt. Der Weckruf wurde von 1500 oder noch mehr australischen Mitgliedern der Kirche erhört. Die kamen, um unentgeltlich zu helfen und Trost zu spenden. Sie übertrugen ihr Mitgefühl in den Entschluss, nach ihren Bündnissen zu handeln. Ich habe gesehen, welche Segnung derjenige bekommt, dem geholfen wird, und auch derjenige, der die Gelegenheit nutzt und hilft. Weise Eltern sehen in jeder Not, die ein Außenstehender leidet, einen Weg, ihren Söhnen und Töchtern Segnungen zu ermöglichen. Neulich haben drei Kinder Lebensmittelbehälter mit einem köstlichen Abendessen zu unserer Haustür getragen. Ihre Eltern wussten, dass wir Hilfe brauchten, und sie gaben auch den Kindern Gelegenheit, etwas für uns zu tun. Mit ihrer großzügigen Hilfe haben diese Eltern unsere Familie sehr gesegnet. Durch ihre Entscheidung, die Kinder beim Geben mitmachen zu lassen, haben sie die Segnungen sogar auf ihre Enkel ausgeweitet. Das Lächeln, mit dem die Kinder unser Haus verließen, stimmt mich zuversichtlich, dass dies so eintritt. Sie werden nämlich ihren Kindern von der Freude erzählen, die sie empfanden, als sie gütig dem Herrn dienten. Ich erinnere mich aus meiner eigenen Kindheit an dieses Gefühl stiller Zufriedenheit, das ich hatte, als ich auf Bitten meines Vaters bei einem Nachbarn Unkraut jätete. Immer wenn ich die Chance habe, jemandem zu helfen, denke ich an das Lied »Süß ist dein Werk, mein Gott, mein Herr«. Mir ist bewusst, dass diese Verse geschrieben wurden, um die Freude zu beschreiben, die man erfährt, wenn man am Sabbat den Herrn verehrt. Aber diese Kinder an unserer Tür haben mitten in der Woche die Freude gespürt, die mit der Arbeit im Werk des Herrn verbunden ist. Und ihre Eltern erkannten die Gelegenheit, Gutes zu tun und Generationen Freude daran zu vermitteln.
Die
Weise des Herrn, für die Bedürftigen zu sorgen, bietet Eltern noch eine weitere Möglichkeit, ihren Kindern etwas Gutes zu tun. Das habe ich eines Sonntags in einer Kapelle gesehen. Ein kleines Kind übergab dem Bischof den Spendenumschlag seiner Familie, als dieser vor der Abendmahlsversammlung die Kapelle betrat. Ich kannte die Familie und den Jungen. Die Familie hatte gerade erfahren, dass jemand in der Gemeinde Hilfe brauchte. Der Vater des Jungen hatte etwas in dieser Art zu dem Kind gesagt, als er das Fastopfer, das großzügiger war als sonst, in den Umschlag legte. Heute haben wir gefastet und für die Leute gebetet, die Not leiden. Bitte gib dem Bischof diesen Umschlag in unserem Namen. Ich weiß, dass er ihn an Menschen weitergeben wird, denen es schlechter geht als uns. Statt an seinen knurrenden Magen wird sich der Junge mit einem warmen Gefühl im Herzen an diesen Sonntag erinnern. Sein Lächeln und die Art, wie er diesen Umschlag fest umklammerte, zeigten mir, dass er sich des großen Vertrauens bewusst war, dass sein Vater mit dem Auftrag, die Gabe der Familie für die Armen zu übergeben, in ihn gesetzt hatte. Er wird sich noch an diesen Tag erinnern, wenn er Diakon ist und vielleicht sogar für immer. Dieselbe Freude sah ich auf den Gesichtern von Menschen, die vor etlichen Jahren im Auftrag des Herrn in Idaho geholfen haben. Am Samstag, dem 5. Juni 1976, brach der Titans-Staudamm. 11 Menschen kamen ums Leben. Tausende mussten innerhalb weniger Stunden ihre Häuser verlassen. Einige Häuser wurden fortgerissen. Hunderte Unterkünfte konnten nur noch durch Arbeitsaufwand und Geldmittel wieder bewohnbar gemacht werden, die weit jenseits der Möglichkeiten der Besitzer lagen. Wer von dir der Tragödie hörte, empfand Mitgefühl und spürte den Ruf, Gutes zu tun. Nachbarn, Bischöfe, FAV-Leiterinnen, Kollegiumspräsidenten, Heimlehrer und Besuchslehrerinnen verließen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze, um überflutete Häuser zu säubern. Ein Ehepaar kehrte kurz nach der Überschwemmung aus dem Urlaub nach Rexburg zurück. Sie sahen nicht nach ihrem eigenen Haus. Stattdessen suchten sie ihren Bischof auf und fragten ihn, wo sie helfen könnten. Er schickte sie zu einer notleidenden Familie. Nach einigen Tagen sahen sie nach ihrem Haus. Es war weg. Die Flut hatte es mit sich gerissen. Sie gingen wieder zum Bischof und fragten, welchen Auftrag haben Sie jetzt für uns? Wo auch immer Sie leben, Sie haben bereits das Wunder gesehen, wie sich Mitgefühl in selbstlose Taten verwandelt. Vielleicht war es nicht infolge einer großen Naturkatastrophe. Ich habe es in einem Priestertumskollegium gesehen, wo sich ein Bruder erhob und die Not eines Mannes oder einer Frau beschrieb, die Arbeit suchten, um für sich und ihre Familie zu sorgen. Ich konnte das Mitgefühl im Raum wahrnehmen, aber andere nannten die Namen von Menschen, die den Betreffenden vielleicht einstellen würden. An dem, was sich in diesem Priestertumskollegium und in den überschwemmten Häusern in Idaho zugetragen hat, wird deutlich, in welcher Weise der Herr jemandem, der in großer Not ist, hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Wir empfinden Mitgefühl und wir wissen, wie man auf die Weise des Herrn anderen zu Hilfe kommt. In diesem Jahr feiern wir das 75-jährige Bestehen des Wohlfahrtsprogramms der Kirche. Es wurde ins Leben gerufen, um die Not derer zu lindern, die infolge der Weltwirtschaftskrise ihre Arbeit, ihren Hof, ja, sogar ihr Dach über dem Kopf verloren hatten. Die Kinder des Himmlischen Vaters leiden auch in unserer Zeit große materielle Not, wie es schon früher war und wie es immer sein wird. Die Grundsätze, die bei der Gründung des Wohlfahrtsprogramms der Kirche galten, gelten nicht nur für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort. Sie gelten für alle Zeiten und an allen Orten. Diese Grundsätze sind geistig und ewig. Wenn wir sie also verstehen und tief im Herzen wirken lassen, können wir Gelegenheiten, anderen zu helfen, erkennen und ergreifen, wann und wo auch immer der Herr uns dazu auffordert. Ich stelle Ihnen jetzt einige Grundsätze vor, die mich geleitet haben, wenn ich auf die Weise des Herrn helfen wollte oder wenn mir geholfen wurde. Erstens ist jeder Mensch glücklicher und hat mehr Selbstachtung, wenn er für sich und seine Familie sorgen und sich dann darüber hinaus noch um andere kümmern kann. Ich bin dankbar für alle, die sich um mich gekümmert haben. Im Laufe der Jahre wurde ich noch dankbarer für diejenigen, die mir dabei geholfen haben, eigenständig zu werden. Am dankbarsten bin ich schließlich für diejenigen, die mir beigebracht haben, wie ich einen Teil meines Überschusses zum Wohle anderer aufwenden kann. Ich habe gelernt, dass ich Überschuss erziele, indem ich weniger ausgebe, als ich verdiene. Durch diesen Überschuss habe ich gelernt, dass das Geben wirklich seliger ist als Nehmen. Zum Teil ist das so, weil uns der Herr segnet, wenn wir anderen auf seine Weise helfen. Präsident Marion G. Romney hat über das Wohlfahrtswerk gesagt, Sie können sich in diesem Werk gar nicht arm schenken. Und dann zitierte er seinen Missionspräsidenten Melvin J. Ballard, Man kann dem Herrn kein Stückchen Brotkruste schenken, ohne dass man einen ganzen Leib zurückbekommt. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ich zu den notleidenden Kindern des Himmlischen Vaters großzügig bin, ist er großzügig zu mir. Ein zweiter Evangeliumsgrundsatz, der mir beim Wohlfahrtswerk als Richtschnur dient, besteht in der Kraft und dem positiven Einfluss von Einigkeit. Wenn wir mit vereinten Kräften den Bedürftigen helfen, vereint der Herr uns im Herzen. Präsident J. Reuben Clark Jr. hat es so ausgedrückt. Das Geben hat mir ein Gefühl von brüderlicher Verbundenheit beschert. Als Menschen, die alle einen anderen schulischen und beruflichen Werdegang hatten, Seite an Seite in einem Wohlfahrtsgarten oder in einem anderen Projekt arbeiteten. Dieses starke Gefühl brüderlicher Verbundenheit empfindet sowohl der Beschenkte als auch der Schenkende. Bis heute fühlt sich ein Mann, an dessen Seite ich in seinem überfluteten Haus in Rexburg Schlamm geschaufelt habe, mit mir verbunden. Er hat mehr Selbstachtung, weil er für sich und seine Familie alles getan hat, was in seiner Macht stand. Hätte jeder von uns für sich allein gearbeitet, wäre uns beiden ein geistiger Segen entgangen. Das leitet zu meinem dritten Handlungsgrundsatz beim Wohlfahrtswerk über. Beziehen Sie die Mitglieder Ihrer Familie mit in die Arbeit ein, damit sie lernen, so füreinander da zu sein, wie sie es für andere sind. Wenn Ihre Söhne und Töchter mit Ihnen zusammenarbeiten, um Notleidenden zu helfen, werden Sie sich auch gegenseitig eher beistehen, wenn Sie einmal selbst in Not sind. Den vierten wertvollen Grundsatz über die Wohlfahrt in der Kirche habe ich als Bischof gelernt. Ich folgte dem Gebot in den Heiligen Schriften, die Armen ausfindig zu machen. Es ist die Pflicht des Bischofs, für diejenigen Hilfe zu suchen und zu leisten, die auch dann noch Unterstützung brauchen, wenn sie und ihre Familie alles tun, was sie können. Ich habe erfahren, dass der Herr den Heiligen Geist sendet, damit sich der Grundsatz "Sucht, dann werdet ihr finden" erfüllt. Ob es nun darum geht, den Armen zu helfen oder herauszufinden, was wahr ist. Und ich habe gelernt, die FAV-Leiterin in die Suche mit einzubeziehen. Manche von Ihnen werden in den kommenden Monaten diese Inspiration brauchen. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Wohlfahrtsprogramms der Kirche werden die Mitglieder auf der ganzen Welt zu einem Tag des Dienens eingeladen. Während sie die Projekte zusammenstellen, werden Führungsbeamte und Mitglieder nach Offenbarungen trachten. Ich spreche drei Empfehlungen aus, wie Sie Ihr Dienstprojekt planen sollten. Erstens, bereiten Sie sich geistig vor. Nur wenn Herzen durch das Sühnopfer des Erretters erweicht werden, können Sie das Ziel des Dienstprojektes klar erkennen, nämlich den Kindern des Vaters im Himmel, sei es als Einzelne oder als Teil einer Gemeinschaft, sowohl in geistiger wie auch in zeitlicher Hinsicht beizustehen. Mein zweiter Vorschlag ist, als Nutznießer Ihres Dienstes Menschen auszusuchen, deren Bedürfnisse denen zu Herzen gehen werden, die den Dienst leisten. Die Menschen, denen Sie dienen, werden Ihre Liebe spüren. Das kann Sie sogar noch glücklicher machen als die Linderung Ihrer eigentlichen Not, wie es in dem Lied verheißen wird. Mein letzter Vorschlag besteht darin, auf die Macht der Verbundenheit in den Familien, Kollegien und Hilfsorganisationen zu bauen, sowie auf Menschen, die Sie in Ihrem Gemeinwesen kennen. Das Gefühl der Einigkeit wird die guten Resultate Ihres Dienstes vervielfachen. Dieses Gefühl der Einigkeit wird in den Familien, in der Kirche und im Gemeinwesen wachsen und noch lange nachwirken, wenn das Projekt schon beendet ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie schätze. Durch Ihr liebevolles Wirken für den Herrn durfte ich den Dank von Menschen entgegennehmen, denen Sie geholfen haben und die mir begegnet sind. Indem Sie ihnen auf die Weise des Herrn geholfen haben, haben Sie sie glücklicher gemacht. Sie und andere demütige Jünger des Erlösers haben großzügig gegeben und gedient, und die Menschen, denen Sie geholfen haben, haben mir gegenüber ihre tiefe Dankbarkeit ausgedrückt. Dieselbe Dankbarkeit habe ich auch von denjenigen erfahren, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben. Ich erinnere mich, wie ich einmal neben Präsident Ezra Taft Benson stand. Wir hatten über den Dienst in der Kirche des Herrn gesprochen. Er überraschte mich mit seinem jugendlichen Elan, als er mit der Hand umherfuchtelte und sagte: "Ich liebe diese Arbeit und es ist wirkliche Arbeit." Im Namen des Herrn danke ich Ihnen für Ihren Einsatz, den Kindern des Vaters im Himmel zu dienen. Er kennt Sie und er sieht Ihre Bemühungen, Ihren Fleiß und Ihre Opfer. Möge er Sie damit segnen, dass Sie in der Freude derer, denen Sie im Auftrag des Herrn geholfen haben, die Früchte Ihrer Arbeit erkennen. Ich weiß, dass Gott Vater lebt und unsere Gebete hört. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist. Sie und alle, denen Sie dienen, können geläutert und gestärkt werden, indem Sie ihm dienen und seine Gebote halten. Wie ich, können auch Sie durch die Macht des Heiligen Geistes wissen, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war und diese wahre und lebendige Kirche wiederhergestellt hat. Ich gebe Zeugnis, dass Präsident Thomas S. Monson der lebende Prophet ist. Er ist ein großartiges Beispiel dafür, was der Herr getan hat. Er geht umher und tut Gutes. Ich bete dafür, dass wir die Gelegenheit ergreifen, die herabgesunkenen Hände aufzunehmen und die schwachen Knie zu stärken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Heavenly Father,
unser Vater im Himmel, wir sind dankbar für das, was wir gesehen und gehört haben und verspürt haben. Wir sind dankbar für diejenigen, die uns führen und lehren, und wir beten für sie, mögen sie wohlbehalten sein. Wir beten darum, dass wir demütig und sanftmütig und mehr wie ein Kind sein mögen, um die Weisungen anzunehmen, die wir empfangen haben. Wir bitten dich um deinen Segen für die Kinder in dieser Welt, die Katastrophen erleiden, teilweise von Menschen verursacht, teilweise nicht. Wir bitten für diejenigen, die niedergeschlagen sind und Not leiden, die Hunger leiden. Bitte gib ihnen Trost und gib ihnen die Hilfe, die sie brauchen. Wir bitten dich auch, dass wir inspiriert sein mögen, einzeln und gemeinschaftlich, dass wir wissen, wie wir helfen können und wie wir zum Handeln schreiten können, aus Liebe zu dir und deinem Sohn und in Anbetracht der Bündnisse, die wir eingegangen sind. Wir bitten dich um Frieden und Stabilität in all den Völkern und bei all den Völkern und Ländern. Und wir bitten auch, mögest du Hindernisse entfernen, die uns daran, die das bewirken, dass wir weiter Fortschritt machen. Und das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been the first session.
Dies war die erste Versammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.